Herzlich willkommen bei Zuhören, der Podcast. Geschichten sind nicht nur Unterhaltung. Sie begleiten seit 70.000 Jahren und sind eine der ältesten Kulturtechniken der Menschheit. Sie verbinden, stiften Sinn und bündeln Aufmerksamkeit. Der Historiker Yuval Noah Harari sagt, unsere Fähigkeit, Geschichten zu erzählen und ihnen gemeinsam zuzuhören, ist einer der Gründe, warum sich der Homo sapiens durchgesetzt hat. In dieser Folge von Zuhören der Podcast spreche ich mit Wolf Matthäus. Er ist Geschichtenerzähler, er liest Märchen nicht vor, sondern erzählt sie frei, mit seinen eigenen Worten und bewegt sich damit an der Grenze zwischen Realität und Fantasie. Herzlich willkommen, lieber Wolf.
Ja, danke schön, Alex. Schön, dass ich hier sein darf.
Magst du dich selbst kurz vorstellen?
Gern. Also, ich bin Wolf Matthäus, hast du ja richtig gesagt. Ich bin seit 5 Jahren Märchen- und Geschichtenerzähler. Nicht im Hauptberuf, aber mit ganzem Herzen. Und ich bin hier, um mit dir über Märchen zu sprechen und die Verbindung zum Zuhören.
Wunderbar. Wolf, wir fangen mal ganz weit vorne an. 70.000 Jahre, wir beide erinnern uns, glaube ich, nicht mehr dran. Aber lass uns mal wirklich in die Fußstapfen der ältesten Kulturtechnik hineintreten. Warum sind Geschichten denn so grundlegend für uns Menschen?
Also wenn ich Yuval Harari folge, wie gesagt, ich war nicht dabei, aber für mich klingt das schlüssig. Wenn ich ihm folge, dann sagt er, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, das fiktive Geschichten erdenken kann, sich darüber austauschen kann und daran glauben kann. So, und darüber haben sich dann Werte, Mythen, Wissen und Ähnliches entwickelt. Und ich meine, Werte sind Fiktion, ja, das sind Geschichten. Religion, das darf ich nicht laut sagen, das weiß ich, aber ist eine Geschichte in erster Linie. Und wir können dann daran glauben, als Menschen. Und das verbindet halt. Und das schafft die Möglichkeit zu kooperieren. Und die Fähigkeit dieser Art der Kooperation, der familienübergreifenden Kooperation, war halt dann auch einzigartig zwischen diversen unterschiedlichen Hominoiden, menschlichen Vormenschenformen.
Das heißt, es gibt noch etwas, was uns mit unseren Vorgängern verbindet.
Der Glaube an Mythen? Ja, natürlich.
Okay. Und dann springen wir mal von den 70.000 Jahren ein bisschen weiter in die Gegenwart, denn bis heute scheint ja was ganz Ähnliches zu passieren, wenn Menschen einer Geschichte zuhören. Warum brauchen wir denn ausgerechnet diese alten Geschichten noch?
Also in erster Linie, glaube ich, brauchen wir keine alten oder neuen Geschichten, wir brauchen Geschichten. Mhm. Und es ist so, dass Geschichten in diversen Plots einfach überall anknüpfen können, anschlussfähig sind, ist das richtige Wort. Mhm. Ja, es gibt einen Autor, Tobias heißt er, der hat 25 Masterplots identifiziert, die kulturübergreifend überall auf der Welt funktionieren, anschlussfähig sind.
Sag mal ganz kurz, was ein Masterplot ist.
Entschuldigung, ja, komme ich sofort zu. Mhm. Der Punkt, also der Hintergrund dahinter ist, dass in allen Kulturen es einen Grundstock von denselben Bedürfnissen gibt. Alle Menschen wollen essen, alle wollen gut zusammenleben, alle haben Angst vor dem Säbelzahntiger und alle finden, dass wenn man miteinander teilt, alle irgendwie glücklicher sind. Und daraus ergeben sich dann diese Masterplots. Und das sind zum Beispiel so Sachen wie Aufstieg, Abstieg, der Underdog, die Rache. Ja, so Themen halt, die von einer Geschichte adressiert werden. Und damit, egal ob hier oder in Indien oder in Südafrika, überall erstmal anschlussfähig sind. Und dann gibt es natürlich kulturelle Nuancen. Mhm. So, und warum brauchen wir diese ganzen Geschichten? Einfach, weil in der Vergangenheit wahnsinnig viel Wissen darin gespeichert worden ist. Dafür brauchen wir sie heute oder nutzen wir sie heute zumindest nicht mehr. Mhm. Oder nicht mehr ausreichend, wie ich finde. Aber ich bin ein bisschen voreingenommen. Aber brauchen tun wir Geschichten dieser Tage tatsächlich, um zu verbinden. Wir brauchen Geschichten, um eine gemeinsame Position zu was erarbeiten vielleicht oder zu finden, etwas, woran wir uns ausrichten können. Und das kommt dann immer wieder auf unterschiedliche Themen an. Zum Beispiel gibt es im Konfliktmanagement, in der Mediation, den Einsatz von Geschichten, um eine ähnliche Situation wie den Konflikt einfach mal außerhalb des Konfliktbereichs darzustellen.
Okay.
So dass man quasi sich selber sieht, ohne dabei direkt angesprochen zu sein, mhm, und das nicht persönlich zu nehmen. Mhm. Dafür braucht man Geschichten.
Ja.
Wenn ich nochmal weit zurückgehe, die ersten aufgeschriebenen Geschichten, von denen wir wissen, sind aus dem 3., 4. Jahrhundert vor Christus. Und das ist ein indisches Lehrbuch voller Geschichten für die Ausbildung von Prinzen zum Thema gutes Regieren.
Okay.
Ja, also das sind Lehrgeschichten, Weisheitsgeschichten. Wie gehe ich denn mit Menschen um? Was ist denn wichtig im Leben?
Ja.
Oder man könnte auch nochmal in die Bibel gucken, in das Buch Salomo.
Mhm.
Die Richter, ja, es sind auch ganz viele Lebensweisheiten. Wie gehe ich miteinander um? Was ist denn Gerechtigkeit überhaupt? Es wird alles in diesen Geschichten transportiert, in Märchen unterschiedlich.
Mhm.
Aber eine einfache Antwort auf, wozu braucht es Märchen eigentlich heutzutage noch oder Geschichten, gibt es, glaube ich, nicht. Dafür sind die Anwendungsbeispiele viel zu breit.
Du hast gerade gesagt, dass früher auch Wissen transportiert wurde durch Geschichten. Das ist heute weniger der Fall. Ich weiß nicht, ob wir dann heute eher konsumieren oder das an uns vorbeirauschen lassen. Die Geschichten und die Märchen sind ja die gleichen. Das heißt, wir hören heute anders darauf, als wir es früher getan haben.
Ich glaube, wir hören sie einfach nicht mehr.
Hm.
Ja, ich meine, was haben wir denn? Wir haben Hollywood.
Ja.
Wir haben noch den einen oder anderen Roman.
Bei Hollywood sind diese Masterplots wahrscheinlich auch nicht in dieser ganzen Vielfalt mehr vorhanden.
Oh doch.
Ja?
Absolut.
Okay.
Ja, also das ist, ich weiß es nicht, bin ja kein Hollywood-Regisseur, aber ich glaube, dass es ein großer Teil des Geheimnisses des Erfolges von einem Film ist, dass du einen Masterplot hast, der international anschlussfähig ist. Ja, weil eine Geschichte, die du nur in Amerika erzählen kannst und die nirgendwo sonst zieht, ist einfach nicht kommerziell erfolgreich.
Mhm.
Ja, also ich glaube schon, dass die überall Anwendung finden.
Ja. Das heißt, es hat auch was Zeitloses und was.
Absolut.
Also Geschichten, die überall funktionieren. Jetzt bist du ja Geschichtenerzähler und nicht Geschichtenvorleser. Das ist ja ein ganz großer Unterschied. Was passiert denn, wo ist der Unterschied dazwischen? Was passiert, wenn eine Geschichte erzählt wird und nicht vorgelesen?
Da würde ich gerne differenzieren zwischen, was passiert mit dem Erzähler und was passiert mit dem Publikum.
Das war auch der Plan.
Das
mein Masterplot.
Das dachte ich mir schon. Das dachte ich mir schon. Was passiert dabei? Also jetzt vielleicht erstmal, es gibt ein paar wissenschaftliche Untersuchungen zum Unterschied zwischen Vorlesen und erzählt bekommen.
Ja.
Grundsätzlich ist natürlich erstmal so, Geschichten an sich haben was gemeinsam. Ja, also egal, wie sie vorgetragen werden oder ob ich sie einfach auch selber lese, zum Beispiel. Das hat was mit der Identifikation mit dem Helden zu tun, mit der Spannung, dem Cortisolausstoß und dem Oxytocin, der Bindung und alles wird schön und heimelig, wenn ich die Geschichte am Ende bis zum Ende anhöre und alles geht gut aus. Das ist in allen Formen gleich. Wenn ich jetzt aber insbesondere im Kinderalter, so zwischen 3 und 10, vorlese oder mündlich erzähle, passiert was Unterschiedliches. Weil beim Vorlesen habe ich im Prinzip keinen Augenkontakt. Ich weiß, der gute Vorleser guckt immer mal hoch, aber das ist nicht dasselbe, wie wenn ein Erzähler, eine Erzählerin, da steht und die Kinder permanent im Blick hat. Und das hat nichts Kontrollierendes, das ist ein Bindungsaufbau.
Mhm.
Ja? Du hast mal erzählt, nein, du hast mal in einem Blog geschrieben, das ist noch nicht so lange her, Zuhören sei Beziehungsarbeit.
Ja.
Das ist Erzählen auch. Weil Erzählen natürlich ohne Zuhören nicht funktioniert, aber sowohl das Publikum als auch der Erzähler müssen dabei aufeinander zugehen.
Mhm.
Meine Lehrerin im Geschichtenerzählen hat gesagt, es gibt einen Erzählvertrag. Ja, der eine schenkt dir die Zeit und der andere ist verpflichtet, einfach ordentlich und unterhaltsam oder was immer gerade gefragt ist, zu erzählen. Und das passiert in dem Moment mehr, weil die Bindung stärker ist, weil ich mich auf das Publikum konzentrieren kann und auch auf Reaktionen eingehen kann. Und das ist ganz spannend, das passiert ja beim Vorlesen auch nicht. Denn wenn ich erzähle und ich merke, dass das Publikum unruhig wird oder dass das Publikum einen Einwand hat oder vielleicht was nicht versteht. Gerade bei Kindern ist das ganz wichtig, dass man da vielleicht auch nochmal einen Begriff erklären muss.
Ja.
Dann kann ich sofort darauf eingehen und unter Umständen verändert sich auch die Geschichte. Das passiert beim Vorlesen nie.
Das stimmt.
Ja, und das Ganze, dieses Zuhören im sicheren Raum, habe ich gelesen, ist unglaublich empathiefördernd und schafft die Möglichkeit, sich selbst auch in die Rollen von zum Beispiel dem Held zu versetzen.
Obwohl Kinder, glaube ich, wenn ihnen vorgelesen wird, wenn sie häufig auch die gleiche Geschichte hören, auch sehr aufmerksam sind, wenn es darum geht, dass man sich verspricht oder einen Satz sagt, nein, das hast du nicht. Und ich sage, oh Gott, ja, sei müde.
Ja, das stimmt.
Ich wollte hier abkürzen. Da sind sie auch sehr aufmerksam, möchte ich mal sagen. Ne?
Das ist richtig.
Ja.
Insbesondere allerdings dann, wenn es nicht so oft passiert.
Ja.
Also wenn das nicht so die Regel ist. Ne? Weil der Erzähler kommt ja jetzt nicht jeden Tag in die Klasse. Das ist ja eher was, wo was ganz Besonderes ist. Das ist wie wenn der Zauberer in den Kindergarten kommt. Ne? Da ist eine andere Atmosphäre drumherum. Und das macht, glaube ich, auch noch einen Unterschied.
Das heißt, erzählte Geschichten kriegen dann ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als reines Vorlesen oder vermutlich sogar Bilderbücher. Ne? Weil wir wirklich diese ganz enge Verbindung haben in dem Augenblick, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Genau. Und das führt am Ende dazu, dass es eine gewisse gemeinsame Kreativität gibt, weil die Geschichte, dadurch, dass sie sich ja verändern kann,
ja,
die entsteht zwischen dem Erzähler und dem Publikum. Im Prinzip immer wieder neu. Das ist schon auch ein kreativer Akt, der auch verbindet.
Mhm.
Ja, auch das findet beim Vorlesen so nicht statt.
Also es hört sich sehr aktiv an, dass ich als Zuhörende oder als Zuhörerin dir folge, wenn du eine Geschichte erzählst, anders oder dass ich viel mehr eingebunden bin, als würdest du mir nur rein vorlesen. Das höre ich jetzt irgendwie raus und bin innerlich vielleicht auch beteiligter, weil ich halt auch nicht genau weiß, wie es weitergeht oder merke, hier ist eine Verbindung zwischen uns. Vielleicht spielt der auch oder ich merke, wenn ich die Augen runzle, dann erklärt er das nochmal. Genau. Also wir haben ja so eine unmittelbar, wie wir beide jetzt hier im Podcast-Studio.
Ganz richtig. Und da sind zwei unterschiedliche Aspekte. Bei Kindern ist es so, also insbesondere so bis 10 Jahren, da ist ja dieses logische Denken noch nicht so ausgeformt. Die erleben Geschichten viel, viel unmittelbarer als Erwachsene. Und da muss man auch wirklich aufpassen, dass es nicht zu spannend wird zum Beispiel. Ja? Oh. Und dass man die Kinder nicht überfordert.
Ja.
Ja. Aber auch das ist diese permanente Interaktion. Bei Erwachsenen ist es ein bisschen anders. Da knüpft eine Geschichte in der Regel an Erfahrungen an, die sie schon gemacht haben, an Bilder. Also wenn ich dir was von der Sachertorte erzähle, dann brauche ich nicht lange zu erzählen, wie toll die Schokolade knackt und wie die auf der Zunge zerschmilzt.
Ja, ich habe hier Speichelfluss.
Du hast sofort das Bild im Kopf, weil du schon mal eine gesehen und gegessen hast.
Ja.
Ja, und das ermöglicht es aber, dass Erwachsene auf einer tieferen Ebene mithören und Resonanz suchen. Das schwingt dann mehr und das schwingt auch länger nach. Das ist wissenschaftlich erwiesen tatsächlich, dass noch Tage nachdem so eine Geschichte wirklich intensiv gehört worden ist, dass die immer noch nacharbeitet. Das hat was mit neuronaler Kopplung und ich weiß nicht, was so. Ich bin kein Neurowissenschaftler, aber ich war sehr beeindruckt, als ich das gelesen habe.
Ich finde es auch total spannend und danke, dass du uns diesen wissenschaftlichen Rahmen gibst. Wir bleiben noch ein bisschen in dem Rahmen und ich hoffe, dass wir nachher aber auch ein bisschen ins Praktische kommen und vielleicht noch eine Geschichte von dir zu hören bekommen. Wie merkst du, dass dein Publikum dir wirklich zuhört?
Also ein guter Indikator ist, dass sie nicht schnarchen. Also tatsächlich ist es geht um Blickkontakt in erster Linie. Sind die Leute präsent? Ja, ich meine, die verlangen von mir, dass ich präsent bin, wenn ich erzähle. Völlig richtig natürlich. Und das heißt natürlich auch, jeder, der schon mal irgendwas präsentiert hat, hat ja schon mal gesagt bekommen, du musst die Leute anschauen. Ja, sieh auf das Publikum, schau mal, ob die schon einschlafen. So ähnlich ist das auch.
Ja.
So ist das auch beim Erzählen. Und da gibt es dann ganz unterschiedliche Reaktionen. Manche fangen dann an, sich so, wenn die so ein bisschen unruhig werden, so auf den Stühlen, dann weißt du, jetzt ist irgendwas nicht richtig. Also gerade bei Erwachsenen. Jetzt ist schwierig, vielleicht sollte ich mal ein bisschen vorwärts machen. Vielleicht habe ich mich an diesem einen Bild ein bisschen zu lange aufgehalten. Ja. Je nachdem, wie weit du vom Publikum entfernt bist, kannst du auf die Atmung achten. Manche bekommen dann durchaus auch eine schnellere Atmung.
Okay.
Ja, wenn du weiter weg und erhöht bist, kriegst du das nicht so mit. Aber ich meine, ich erzähle normalerweise jetzt auch nicht vor Hunderten von Leuten, sondern eher so vor 20 oder 30. Und da ist dann schon eine unmittelbare Nähe da.
Also es geht ganz um die Verbindung. Und das ist eine Sache, die ich hier in diesem Studio schon ganz häufig auch von meinen Podcast-Gästen gehört habe, dass halt Kommunikation und letztendlich ist Kommunikation ja Sprechen und Zuhören, ist keine Einbahnstraße, ne? Sondern es geht so ein bisschen hin und her und wir, ne, die Art und Weise, wie du zuhörst, bestimmt einfach, wie sicher ich sprechen kann. Ja. Also es ist ein Miteinander. Machst du vorher oder gibst du vorher so ein paar Regeln, zum Beispiel Handys bleiben in der Tasche?
Nein.
Und was passiert dann? Nichts. Bleiben die Handys in der Tasche oder?
Ich habe es noch nicht erlebt. Doch, einmal tatsächlich, hat tatsächlich ein Telefon geklingelt. Und das war genau an der richtigen Stelle, lustigerweise. Da ging es gerade um Kirchenglocken, die dann läuteten. Und in dem Moment ging ein düdelü, düdelü, düd durch. Und das war ausgesprochen unterhaltsam. Das fand wirklich jeder lustig. Und es war nur ganz wenig peinlich. Ein bisschen schon, aber ganz wenig peinlich. Aber vor allem eben, weil es dann auch ein kleiner Rahmen war, war es nicht so schlimm. Na, das ist nicht wie im Kino, wo auch der Film einfach weiterläuft. Ja, bei mir verpasst ja keiner was.
Ja.
Ja, wenn ich so eine Störung habe, dann mache ich einen lustigen Kommentar oder binde das irgendwie mit ein, wenn es geht. Oder wenn es nicht geht, dann ist es halt so, dann fange ich nochmal drei Sätze weiter vorne an.
Du hast gerade gesagt, dass du vor vielen Menschen sprichst, vielleicht nicht 200, sondern 20 und auch den Vergleich von einem Vortrag zum Beispiel auch gewählt. Glaubst du, dass man dir oder dass man Geschichten leichter zuhören kann als jetzt einem ganz normalen Vortrag? Denn da ist ja auch Storytelling in aller Munde. Gibt es da Dinge, die du dir von den Storytellern abschaust oder andersherum?
Ich glaube eigentlich andersherum. Das würde andersherum. Aber keiner zugeben.
Natürlich. Hier hört auch keiner zu.
Ja, ganz richtig. Also es ist so, ich würde mal sagen, der Anfang ist ja schon das Publikum.
Ja.
Ja, ich gehe ja nicht zu einem Vortrag, wenn mich das Thema nicht interessiert. Außer es ist eine Betriebsversammlung, dann muss ich halt. Ja. Aber das ist, glaube ich, ein starker Anfang. Ne? Also so wie jemand nicht zu mir zu einem Erzählabend kommt, der keine Lust auf Geschichten hat. Ja, insofern kann man es, glaube ich, nicht ganz vergleichen. Vergleichen kann man es dann wieder mit der Situation, da steht einer auf der Bühne und muss irgendwie zusehen, dass die Leute ihm zuhören. Und da ist natürlich dann das Thema Storytelling ein großes Thema. Wir haben ja in den letzten, ich würde mal sagen, 5 bis 10 Jahren sehr, sehr viel in den diversen Medien dazu gehört. Und alle reden von Storytelling und keiner macht's, beziehungsweise macht nur Marketing daraus. Das ist ja auch aus meiner Sicht viel zu kurz gesprungen. Gab es neulich einen sehr, sehr langen Artikel im Wall Street Journal zu, über den ich mich wirklich geärgert habe, weil es ging nur um Marketing. Ja, und das ist einfach viel, viel, viel zu kurz gesprungen.
Ja.
Andersrum ist es aber so, dass ein Vortrag sehr viel spannender wird, wenn man ihn mindestens mal mit Bildern oder mit einem Thema, mit einer Geschichte untermauert. Ja? Wenn ich hingehe und sage, ich habe hier einen Haufen Zahlen, Daten, Fakten für dich und das mit einem Symbol begleite und dieses Symbol sich möglichst durch meinen ganzen Vortrag hält, sodass es stringent ist und die Leute sich permanent was Neues ausdenken müssen oder auf was Neues einlassen müssen, dann ist das natürlich eine ganz ähnliche Situation.
Ja.
Aber ich habe verstanden, der kritische Punkt dabei ist halt, dass ich nicht konsequent eine Geschichte erzähle. Weil das will auch keiner. Ich meine, so ein Vortrag darf ja nur 20, 30 Minuten sein. Sonst, mein Professor hat immer gesagt, man kann über alles reden, außer über 30 Minuten. Und wenn ich den mit einem Viertelstunden Märchen voll donner, dann kann das noch so relevant sein. Da zeigen mir die Leute auch einen Vogel.
Ja.
Und ich kriege den Inhalt nicht rüber. Ja. Andersrum, wenn ich das aufdrösel in kleine Häppchen und immer wieder auf die Geschichte zurückkomme und dann quasi in den nächsten Schwung Zahlen, Daten, Fakten liefere, dann habe ich einen sehr stringenten Vortrag. Und ich habe tatsächlich einen Artikel gelesen, da ging es darum, da hat sich der Autor die Mühe gemacht, die Top TEDx-TED-Vorträge mal daraufhin zu analysieren und hat tatsächlich ein Schema gefunden, wo im Prinzip alle 3 Minuten für eine Minute wieder dieses Bild aufgerufen worden ist, um die Leute wieder quasi ins Boot zu holen und aus ihrer Faktennarkose wieder rauszuholen. Und so bleiben die Zuhörer dann eben auch bis zum Ende immer wieder aktiv. Die schweifen dann immer mal leicht ab und dann ist der Moment, wo wieder ein Stück Geschichte muss. Dann Ja.
Dann hole ich uns beide mal wieder ins Zuhörenboot. Denn beim Zuhören, was wir so im öffentlichen Raum praktizieren, erleben wir ganz häufig, dass Menschen viel länger aufmerksam bleiben, wenn niemand etwas von ihnen möchte. Also so eine Bedingungslosigkeit, außer Präsenz vielleicht. Ist das eine Sache, die dir auch begegnet?
Darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht. Weil natürlich die Situation auf so einer Erzählveranstaltung ein bisschen andere ist. Ich meine, die Leute kommen, um zuzuhören. Natürlich will niemand was von denen. Die sind ja da, um sich berieseln zu lassen, jetzt mal, kurz gesprochen. Insofern glaube ich, ist das nicht ganz anwendbar als Bild, weil es eigentlich keine Alternative dazu gibt, weil dann bleibe ich zu Hause.
Ich würde gern nochmal kurz in die Geschichten selber reingehen, wie man Geschichten zuhört. Denn ich habe mir auch überlegt im Vorfeld, wie höre ich eigentlich einer Geschichte zu? Höre ich auf die Worte, höre ich auf die Bilder, auf die Stimmung, auf die Emotionen? Also das ist ja ganz vielschichtig. Das ist ja wirklich ein ganz bunter Cocktail von Zutaten, die eine gute Geschichte ausmachen. Gibt es bei dir auch Geschichten oder Märchen, die sich für dich durch häufiges Erzählen verändern oder deren Inhalt sich erst im Laufe der Zeit geöffnet haben?
Schon. Jetzt noch nicht so viele tatsächlich, weil ich im Moment noch dabei bin, mein Repertoire immer weiter aufzubohren. Ich erzähle dieselben Geschichten selten mehrfach.
Aha.
Aber es ist schon so, es gibt so zwei oder drei, die sich im Laufe der 5 Jahre jetzt durchaus entwickelt haben. Ja, und zwar mit jedem Mal erzählen, mit jedem qualifizierten Feedback, das ich dazu bekommen habe, also jenseits von, oh krass, zu, aber wenn du hier noch, und da hat mir was gefehlt, wenn du so ein Feedback bekommst und dann darüber nachdenkst und das einbaust, dann verändert sich die Geschichte. Ja, und insofern, ja, immer. Also ich habe eine Freundin, die macht das schon seit 30 Jahren und die erzählt, dass ihre Geschichten einfach leben. Die verändern sich über die Jahre, dann schlummern die ein paar Jahre und dann gibt es wieder eine Gelegenheit und dann verändern die sich auch den Umständen entsprechend. Ja? Ich habe neulich mal gelesen, man kann ganz prima dieselbe Geschichte für Kinder und Erwachsene erzählen, aber in Anpassung an die Zuhörerschaft und natürlich auch die Reife und was man von denen so erwarten kann und was die so vertragen können. Wenn man die dann einfach ein bisschen anpasst, dann ist sie vielleicht ein bisschen kürzer oder vielleicht benutzt man ein bisschen anderes Vokabular, vielleicht ist der Zauberspruch nicht so gruselig oder weiß der Henker, irgendwas, ja. Und wenn ich das mal als Grundannahme nehme, dass jede Geschichte für jeden taugt und es nur eine Frage der Darbietung ist, dann heißt das auch, dass sie sich über die Jahre zwangsläufig immer verändern.
Und die Kontexte verändern sich ja auch.
Genau.
Ich bin mir sicher, dass du sagst,
genau,
die Geschichte hat früher so funktioniert und jetzt vor diesem aktuellen Hintergrund hole ich die nochmal raus und ich merke, oh, da ist ja ein Schatz drin, der hat früher gar nicht gepasst, aber jetzt passt der total gut ins Zeitgeschehen.
Genau. Oder vielleicht erzähle ich die mal besser jetzt gerade nicht.
Okay, ja, klar, geht in beide Richtungen. Ich würde nochmal kurz in deine Rolle reingehen, das ein bisschen verständlicher machen. Also du unterscheidest zwischen Erzähler, einem Vorleser oder einem Schauspieler. Bist du dann in deiner Rolle Vermittler, Gastgeber oder bist du Übersetzer der Geschichte? Was ist denn so dein, wie würdest du das am ehesten für uns verständlich machen?
Gastgeber trifft es auf jeden Fall.
Ja.
Und ansonsten Vermittler wahrscheinlich auch. Na, also es ist... Du hast es ja eben richtig gesagt, es kommen wahnsinnig viele unterschiedliche Sachen zusammen, damit eine Geschichte gut ist. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass sie anschlussfähig ist. Und nicht nur die Geschichte, sondern auch die Darstellung. Das zwingt mich dazu, Geschichten auszusuchen, die für das Publikum passen, für den Kontext passen, aber auch die zu mir passen. Sonst ist es nicht glaubwürdig. Ja, und wenn ich mir das alles anschaue, dann ist meine Rolle natürlich irgendwie Vermittler. Wenn ich mehr möchte als nur zu unterhalten, wenn ich die Wirkkraft einer Geschichte, das finde ich ein großes Wort, wenn ich die Wirkkraft einer Geschichte nutzen will und darauf vertrauen möchte, dass das funktioniert und ich die Botschaft rüberbringen will, dann muss ich die auch so rüberbringen, dass jeder zuhört und das versteht. Ja, das heißt aber auch, dass ich es nicht einfach runterratter. Das heißt auch, dass ich nicht einfach ignorieren kann, wie sich das Publikum verhält. und darauf reagiert. Ich muss all das im Blick halten und rüberbringen. Und damit bin ich dann der Vermittler, schon Interpretierer, vielleicht, mitunter, bestimmt.
Auf jeden Fall.
Je länger ich mir zuhöre, desto bestimmter.
Ja, ja, wir haben auch eigene Filter einfach in der Wahrnehmung.
Ja, genau.
Ne?
Ja, ja. Genau, ich benutze die Worte, die mir passen. Ja, und insofern ist da ja schon beim Filter drüber gelegt. Also ja, ganz klar interpretiert. Und gewissermaßen auch kondensiert. Weil wenn ich mehr will als einfach nur unterhalten, dann muss ich die Botschaft irgendwie auch rausarbeiten. Im Vorfeld und beim Vortrag.
Und vermutlich überlegst du dir auch vorher, wer sitzt da überhaupt im Publikum?
Hoffentlich.
Das sind ja nicht nur kleine Menschen, sondern wo kann man noch als Erzähler wirksam werden?
Ja, also Kindergarten und Grundschule ist quasi gesetzt. Mhm. Ja, das finden alle Lehrer gut. Und Seniorenheime sind gern genommene Abnehmer dafür. Krankenhäuser, also quasi in Konkurrenz zum Klinik-Clown. Ja, ja. Das ist eine andere Form der Unterhaltung und der Zuwendung, aber auch,
ja.
Es geht ja um Ablenkung von der Situation. Es gibt heilsames Erzählen im Zusammenhang mit Trauerbegleitung zum Beispiel oder auch im Zusammenhang einfach mit Wunden heilen. Da ist man dann auch oft im Konfliktmanagement-Bereich, in der Mediation. Werden Geschichten oft verwendet, um den Konflikt rauszuarbeiten und eine Lösung zu finden, beziehungsweise um den Konflikt beschreibbar zu machen. Mhm. Ja, aber bildhaft beschreibbar, ohne selbst involviert zu sein. Aber dann hat man was, worüber man reden kann, ohne dass man sich permanent gegenseitig den Finger auf den, was? Wie? Mit dem Finger aufeinander zeigt, wollte ich sagen. Mhm. Eloquent. Wo noch? Ja, und natürlich jede Form von Erzählveranstaltung, wo einfach jeder kommt, der Lust hat. Ne? Also ich mache gerne Märchenspaziergänge zum Beispiel, so durch den Wald. Kann man schön Märchen von Bäumen erzählen, Waldgeistern, Wichteln, Hexen. Mhm. Ja, was man so halt im Wald findet. Ja?
Was da so alles lebt.
Ganz genau. Und das ist mitunter sehr schön. Da kommen dann Kinder, da kommen aber auch Erwachsene, oft als Begleitung der Kinder natürlich, aber das heißt ja nicht, dass sie sich nicht auch unterhalten dürfen. Ja, oder eben auch einfach nur für Erwachsene. Also ich habe letztes Jahr im Oktober an Halloween ein Programm gehalten über Geschichten von Gevatter Tod. Es war nicht sehr gruselig, der Fairness, aber es war kein schönes Thema für Kinder. Oh. Ja, also aber da grenzen sich dann die Themen ab. Mehr als alles andere.
Ja. Kann denn jeder Erzähler werden? Wie mache ich das, wenn ich sage, ich möchte das auch lernen? Brauche ich ein Talent dafür? Gibt es eine Schule?
Also Talent hilft immer. Interesse ist aber viel wichtiger. Ist auch eine Frage, was man damit dann am Ende machen möchte. Ne? Aber es gibt tatsächlich Kurse.
Ja.
Es gibt auch Bücher für diejenigen, die sich da autodidaktisch ranwagen wollen. Da gibt es ganz großartige Bücher, die auch Märchensymbolik zum Beispiel erklären und dann auch Empfehlungen haben. Zum Beispiel ist das jetzt eher für Kinder, das ist eher nicht für Kinder. Und da kann man ein bisschen mit dem Stoff vorsichtig sein und so. Aber im Prinzip... Ich fand es am schönsten und am einfachsten, mit anderen zusammenzulernen. Und das gibt es sowohl online als auch offline natürlich. Es gibt den Verband der Erzählerinnen und Erzähler, die das vermitteln. Es gibt aber auch Leute, also Märchenerzähler, die nicht in diesem Verband sind, die einen Teil ihres Einkommens eben nicht mit Märchen erzählen, sondern mit Märchenerzählen unterrichten, generieren. Insofern, es gibt wirklich viele Möglichkeiten.
Das packen wir gerne in die Shownotes. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass diese Resonanz ganz wichtig ist. Ne? Also das ist natürlich toll, ein Buch drüber zu lesen, aber das macht mich noch nicht zu einer guten Erzählerin. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass du ab und an irgendwie auch lernst oder einen Tipp bekommst, Feedback bekommst. Was kann man da vielleicht noch ein bisschen anders zum Ausdruck bringen?
Also es ist schon generell so, dass der Weg wahnsinnig lang ist. Ich bin noch weit entfernt davon, mich einen guten Erzähler zu nennen. Ja, also da gibt es Leute, die finde ich da sehr viel beeindruckender. Nichtsdestotrotz ist es schon so, die Zuhörer wissen das ja nicht. Das hätte ich jetzt vielleicht auch nicht sagen sollen.
Ja. Nein, ich fand es sehr überzeugend.
Die Zuhörer wissen das ja nicht. Und die hören jetzt auch nicht Geschichten an jeder Ecke und an jedem Tag. Und es ist immer ein besonderes Erlebnis.
Ja.
Und insofern ist es, glaube ich, trotzdem gut. Und es macht jedem Spaß. Jedenfalls ist das das, was mir gespiegelt wird. Aber da gibt es halt schon noch so viel Feinheiten, an denen man feilen kann. Ja, also ich meine, es kommt halt, Profession kommt dann halt mit Üben.
Auf jeden Fall. Das ist beim Zuhören auch so. Dass wir natürlich viel drüber lesen können und die richtige Haltung haben und Intention, aber es macht wirklich die Übung, um da auch sicherer zu werden und auch Dinge, um sein Ego ein bisschen in den Backlog für alle ITler zu stellen, also um sein Ego hinten anzustellen und wirklich mit der Aufmerksamkeit bei der anderen Person zu sein.
Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt, weil das ist beim Erzählen auch wahnsinnig wichtig. Ich habe ein schönes Zitat gelesen, da hat ein Erzähler gesagt, wenn ich mich nicht selbst vergessen kann,
ja,
wenn ich mich nicht komplett selbst zurücknehmen kann, kann ich nicht auf mein Gegenüber eingehen, also auf mein Publikum. Und
perfekt,
wenn ich nicht auf mein Gegenüber eingehen kann, kann ich nicht so erzählen, dass es mein Gegenüber berührt. Und das ist letztlich der Sinn vom Erzählen einer Geschichte. Ja, ich möchte ja mein Gegenüber mit der Wirkkraft der Geschichte, um nochmal drauf zurückzukommen, berühren.
Mhm. Das ist ein super schönes Zitat. Das kommt auf jeden Fall auch prominent hier in die Ankündigung dieses Podcasts. Wolf, jetzt hast du ganz viel über das Geschichtenerzählen erzählt. Aber hast du uns auch eine Geschichte mitgebracht, eine kleine, dass wir das auch mal erleben dürfen?
Nein, ich kann da keine Geschichten.
Ach komm, bitte.
Eine. Naja, wenn du so bittest. Völlig unvorbereitet.
Okay.
Es war einmal. Merkst du schon was?
Ich bin all ears.
Also, es war einmal ein Bauer. Und so ein fleißiger Mann, ein kräftiger Mann. Er stand in der Mitte seines Lebens, in der Blüte seines Lebens, in voller Kraft und er arbeitete jeden Tag hart auf dem Feld. Es hat nur nichts genützt. Also egal, was er anfasste, es funktioniert halt einfach nicht. Die Ernte wurde nichts. Er hat es mit Tierhaltung versucht und musste nach und nach alle Tiere verkaufen. Öfter als gut war, hatte er nicht genug, um seine Kinder zu ernähren. Und jeden Tag ist er wieder aufs Feld gegangen. Es muss doch funktionieren, hat er sich gedacht. Es kann doch nicht an dem Boden liegen. Mein Nachbar hat doch denselben Boden. Und der hat die reichste Ernte, die dicksten Tiere. Der lebt in Saus und Braus. Das kann doch nicht sein. Es muss doch für mich irgendwann auch funktionieren. Und jeden Tag ging er wieder aufs Feld. Eines Morgens, er hatte sich sehr, sehr früh auf den Weg gemacht. Es war noch dunkel und hatte sich vorgenommen, die Steine aus dem Feld zu holen und alles vorzubereiten für die Aussaat dieses Jahres, fürs Pflügen und fürs Säen. Dieses Jahr hat er sich vorgenommen, bekomme ich eine richtig gute Ernte. Und es dämmerte langsam. Die Bäume standen am Feldrand als schwarze Schatten. Irgendwo krächzte eine Rabe und die Nebel waberten über das Feld und er schuftete. Er schleppte die schweren Steine von links nach rechts an den Feldrand. Und er musste eine kleine Pause machen. Er musste den Rücken mal strecken. Er schwitzte wie ein Tier und sah plötzlich in der Dämmerung auf dem Nachbarfeld einen Mann. Groß, schlank, ein breitkrempiger Hut, tief ins Gesicht gezogen. Er trug einen grauen Arbeitskittel und einen Beutel an der Seite, aus dem er Dinge auf das Feld warf. »Hey, hey, was machst du da? Wer bist du überhaupt? Was machst du auf dem Feld von meinem Nachbarn?« Der Bauer stapfte wütend rüber. »Also, du bist nicht der Bauer und die Knechte kenne ich auch alle. Also, was machst du hier?« »Also, ich«, sagte der Mann, drehte sich um und lächelte den Bauern an, »ich bin das Glück deines Nachbarn. Und ich arbeite.« »Wie bitte?« »Naja, also, ich bin das Glück deines Nachbarn und ich sähe.« »Hey, also, wenn du hier das Glück bist, dann komm doch mal gerade rüber zu mir aufs Feld. Ich hätte da richtig Bedarf.« »Nee, so geht das nicht«, sagt das Glück. »Ich bin ja das Glück deines Nachbarn. Also, du hast ja dein eigenes.« »Wie, ich hab mein eigenes? Wo ist denn das?« »Siehst du da hinten den Felsen, den zackigen, langgezogenen?«
Ich glaube, dahinter liegt er. Ich bin nicht sicher, aber ich würde sagen, der schläft.
Der tut was, bitte?
Und der Bauer pumpt sich auf. Er ist wütend. Er läuft hochrot an und er stapft, ohne sich zu verabschieden, ohne sich zu bedanken. Er stapft rüber zu diesem Felsen. Tatsächlich, da sieht er schon die Füße und die Stiefel hinter dem Felsen vorlugen. Und da liegt ein Mann hinter dem Felsen, Hut aufs Gesicht und schnarcht leise vor sich hin. Der Bauer schäumt. Er stupst ihn mit dem Zeh an. Hey, aufstehen, Faulenzer! Was machst du hier? Bist du nicht mein Glück? Wieso schnarchst du hier rum?
Ja,
hast schon recht, sagt der Mann, setzt sich langsam auf, schiebt sich den Hut in den Nacken, schaut den Bauern an. Ja, ich bin schon dein Glück. Und?
Wenn du mein Glück bist, kannst du mir bitte erklären, warum ich hier den lieben langen Tag auf dem Feld keulen muss, während meine Kinder hungern und du hier pennst?
Ja, klar, sagt das Glück und schaut ihm fest in die Augen. Ich bin schon dein Glück, aber ich bin nicht das Glück eines Bauern.
Bitte? Du bist mein Glück, ich bin Bauer, du bist das Glück eines Bauern.
Nein, ich bin das Glück eines Kaufmanns.
Hä?
Der Bauer verstand nichts mehr. Er schüttelte den Kopf, er drehte sich um, er ging nach Hause, er musste das sacken lassen, hat das nicht verstanden. Aber als es gesagt war, da verkaufte er sofort Haus und Hof, alles bisschen, was er noch hatte. Und mit dem klein wenig Geld, was er verdient hatte, ging er in die Stadt, mietete sich einen Laden, kaufte ein paar Waren und es dauerte gar nicht lange, bis sich abzeichnete, dass er ein wirkliches Talent dafür hatte, Waren zu kaufen und zu verkaufen. Plötzlich hatte er Geld, die Kinder hatten genug zu essen, es gab sogar neue Kleidung und in kürzester Zeit war er ein wohlhabender Mann. Das Glück des Bauern war endlich aufgewacht und es tat ganze Arbeit.
Dankeschön.
Bitteschön.
Das machen wir schon, wo mein Glück zu Hause ist und was es mir sagt. Wolf, vielen, vielen Dank.
Hast du gemerkt, was passiert ist?
Ich bin mitgegangen. Ich war ganz begeistert.
Wenn du nicht so nah am Mikrofon hättest sein müssen, hättest du dich zurückgelehnt.
Ja, ich habe mich zwischendurch auch nach vorne gelehnt. Ich habe die Augen aufgerissen und war sehr bei dir.
Und ich würde sagen, dass es bei ungefähr jedem der ZuhörerInnen so gewesen, außer bei denen, die gerade gespült haben, während sie sich das angehört haben. Und das liegt daran, dass bei Erwachsenen Geschichten Stress reduzieren. Die Herzrate sinkt, Cortisol wird erst später mit der Spannung ausgeschüttet und es kommt immer erstmal so ein, jetzt bin ich gespannt.
Mm. Wolf, letzte Frage. Mal schauen, wo die uns hinträgt. Wenn Geschichten selber sprechen könnten, was würden die uns heute erzählen?
Hör mir zu.
Das war nicht abgesprochen.
Nein, ich glaube, das ist der Punkt. Also jetzt insbesondere mal, wenn man sich die älteren Märchen, Geschichten, Sagen, Mythen und Legenden anhört, die haben ja alle eine Botschaft.
Ja.
Auf die eine oder andere Art und Weise. Es geht also ums Zuhören. Es geht darum, sie von Anfang bis Ende zu hören, sonst verpasst man den besten Teil. Und es geht darum, die Botschaft zu verstehen und dann natürlich eine Transferleistung zu bringen. Ja, ich tue mich mal ein bisschen schwer damit zu sagen, guck mal, ich weiß es besser, mach einfach, was ich sage, dann wird es schon gut. Aber wenn ich mir jetzt so eine aktuelle Zeit zum Beispiel anschaue, wo es so viele Kriege und so viele Konflikte und so viel Prahlhanserei, ist das ein Wort, ich weiß es nicht, gibt. Geschichten erzählen vom Teilen, also wahnsinnig viele jedenfalls. Und meine Interpretation ist, es hat damit zu tun, dass Gastfreundschaft, ja, Leute, die Worte teilen, Leute, die Essen teilen, hauen sich nicht. Ja, ich glaube, das wäre zum Beispiel eine Botschaft, die man ganz global galaktisch einfach mal rausposaunen könnte, die mehr oder weniger jede Geschichte auf die eine oder andere Art und Weise hat.
Das finde ich super schön. Das erinnert mich auch an eine Gästin, die wir hatten, die Kathi Höpker, die gesagt hat, wer zusammen singt und schunkelt, der kann sich nicht hauen.
Genau.
Und das ist
sehr
im
kölsch,
Prinzip,
aber, ja.
Ja, aber genau, ist der gleiche Inhalt. Allerletzte Frage. fällt mir gerade ein, während ich dir zuhöre, wie findest du deine Geschichten?
Ich erzähle nur, wo ich sie finde, meinst du?
Ja, wie findest du das? Also es gibt ja so einen reichen Märchenschatz, mit dem wir auch groß geworden sind, Brüder Grimm etc. Ich dachte so, das mag ich irgendwie auch gar nicht mehr vorlesen. Ich glaube, diese Vielfalt an Geschichten und Märchen ist viel größer als das, was wir so unmittelbar im Zugriff haben.
Genau.
Und die Geschichte, die du gerade geteilt hast, die habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Wie findest du diese Schätze und woher weißt du, das ist so passend für mich?
Ich lese. Also das ist wirklich der Trick. Also natürlich, ich gehe auch zu Erzählveranstaltungen auf Festivals und so und höre anderen zu. Und da kann man auch ganz schöne Sachen hören. Mhm. Auch neue, manchmal auch oder ziemlich oft auch Sachen, die mir schon mal begegnet sind, aber dann eben mit einer anderen Interpretation und Darbietung. Das ist auch sehr spannend. Mhm. Aber daneben lese ich einfach wahnsinnig gerne Märchen. Ja, und so stapeln sich bei mir Meter um Meter Märchenbücher aus aller Welt. Ich habe für mich auch, so ähnlich wie du es eben gesagt hast, für mich auch den Strich gezogen. Eigentlich mag ich keine Grimms mehr erzählen. Die kennt eh schon jeder. Also ist ganz lustig, wenn ich in den Kindergarten gehe, frage ich immer, welche Märchen kennt ihr und was ist euer Lieblingsmärchen? Mhm. Das sind immer dieselben drei.
Ja.
Ja, der Wolf und die sieben Geißlein, Rotkäppchen und dann kommt nochmal ein anderes dazwischen. Aber es ist immer Grimm. Und das ist eigentlich recht einfallslos, wie ich finde. Die haben ihren eigenen Platz und haben großartige Arbeit geleistet. Und das sind auch ganz tolle Sachen bei, die auch gar nicht so bekannt sind übrigens. Die erzähle ich schon ganz gern, der Fairness halber. Aber ich habe auch gemerkt, dass in anderen Völkern so wahnsinnig schöne Märchen, Bilder, auch andere Symbole zum Beispiel unterwegs sind. Also wenn man zum Beispiel afrikanische Märchen erzählt, da ist die Spinne die hat so eine Weisheitsfunktion. Ne? Ist immer der Besserwisser. Ist überhaupt nichts Gruseliges bei. Sie ist dann da klein und ein bisschen haarig und gibt immer gute Ratschläge. Also ganz nah am schlauen Fuchs, ja, aber eben ein ganz anderes Tier aus einem anderen Kulturraum. Oder wenn ich mir anschaue, indianische Märchen, darf man das noch sagen? Das sind indigene Märchen, finde ich großartig. Die haben eine solche Beziehung zur Natur, was einfach, also mich berührt das, ja. Und aus den Stoffen, die mir dann gefallen, bastle ich Programme.
Der Spinne bringt auch einen ganz neuen Blickwinkel mit. Und ich habe mich gerade gefragt, ob du Wolf und die sieben Geißlein irgendwie auch neu interpretieren könntest oder so.
Sehr witzig.
Genau.
Ich könnte dir das Märchen vom Radkäppchen und dem bösen Golf erzählen.
Ein andermal. Aber was? Habe ich mich selber aus dem Tritt gebracht. Entschuldigung. Genau. Bei den Grimms Märchen ist es natürlich so, wir haben die tausendmal gehört und wir haben auch schon feste Bilder im Kopf und sind dann vielleicht irritiert, wenn es so eine andere Wendung nimmt. Ne? Das vielleicht ist es auch leichter, kann ich mir vorstellen, Geschichten zu erzählen, die mir meinem Publikum gar nicht bekannt sind.
Korrekt. Also gerade bei Kindern, du hast es ja vorhin gesagt, ne, wenn man da nicht immer genau das richtige Wort an der richtigen Stelle setzt oder womöglich noch irgendwas dazu dichtet, um die Geschichte ein bisschen spannender oder stimmiger zu machen, da ist man gleich auf dem heißen Stuhl.
Ja, das stimmt.
Und wenn ich einfach eine Geschichte erzähle, die kein Mensch kennt, dann kann ich machen, was ich will.
Ja.
Und brauche mich damit überhaupt nicht auseinanderzusetzen. Das macht es schon auch ein bisschen leichter.
Ja.
Ja. Also gerade die Grimms sind da echt ein bisschen schwierig. Es gibt ja auch die Europäische Märchengesellschaft, die sehr viel Wert auf wortgetreue Wiedergabe der Grimmschen Märchen legt. Ist so gar nicht meins. Mhm. Hat sicherlich auch seinen Platz und seine Berechtigung, aber ist so gar nicht meins. Und in die Bredouille möchte ich mich eigentlich auch gar nicht bringen.
Na, dann ist ja schön, dass es so eine große Vielfalt gibt und für jeden Geschmack auch was dabei ist.
Korrekt. Und tatsächlich auch sehr, sehr erhellend mitunter, ne? Weil man sich natürlich dann auch ein paar Gedanken drüber macht, wie in anderen Kulturen Silvester gefeiert wird zum Beispiel oder Weihnachten oder so.
Wunderbar. Wolf, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Ich glaube, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ganz viele neue Eindrücke gewonnen haben aus der Folge heute. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder über den Weg laufen und ich deinen Geschichten lauschen darf.
Das wünsche ich mir auch, Alex. Es war sehr schön, hier zu sein und ich kann nur raushauen. Ja, die Welt braucht mehr Geschichtenerzähler. Geht und lernt es. Oder
wunderbar.
Tut es einfach.
Genau.
Das ist egal.
Und wenn ihr das nicht macht, dann hört zu.
Mindestens.
Okay. Wolf, alles Gute dir.
Dankeschön, auch so.
Vielleicht sind Geschichten nicht an sich alt, vielleicht wären sie nur alt, wenn sie nicht mehr erzählt werden und wenn wir ihnen nicht mehr zuhören. Und das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall heute mitnehme. Mein Name ist Alexandra Perl, das war Zuhören, der Podcast. Herzlichen Dank und auf Wiederhören.